Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits. Es ist Mittwoch, der 9. Februar. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Die FDP fordert mehr Rechte für Berner Sexarbeiterinnen. Die Zukunft des Bauens hat schon begonnen. Ein Besuch in einer Solarsiedlung. Und Umzug ins Berner Kulturzentrum Progger. Das Kino-Kunstmuseum will weiter bestehen. Am Mikrofon begrüßt Twin Marl.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Schweiz versucht, den bilateralen Weg mit der EU zu verteidigen und stößt damit in Brüssel auf Widerstand. Während Bundespräsidentin Micheline Galmiret darin den einzig gangbaren Weg sieht, fordert die EU neue Impulse. Das Wort «bilaterale» komme in Brüssel schlecht an, sagte Galmiret nach ihrem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Aus Brüssel verlautete, die EU-Kommission sei bereit, einen allgemeinen Rahmen für die zukünftigen Beziehungen zu diskutieren. Priorität aber hätten institutionelle Fragen. Die EU fordert, dass die Schweiz bestehendes EU-Recht schneller und unbürokratischer übernimmt. Immer häufiger wird in der Schweiz Futtermittel verwendet, das nicht den gesetzlichen Normen entspricht. Das gab die Schweizer Forschungsanstalt Agroscope gestern bekannt. Agroscope untersuchte im vergangenen Jahr über 1200 Proben von Nutztierfuttermitteln in rund 470 Betrieben. Über die Hälfte der von Agroscope kontrollierten Futtermittelproben entsprachen nicht den gesetzlichen Vorschriften. Dabei waren vor allem Produkte falsch deklariert oder die Inhaltsangaben falsch angegeben. Auf unerlaubte Substanzen wie Dioxin oder Schwermetalle sei man aber nicht gestoßen. Bei den Futtermitteln für Haustiere habe sich die Situation gegenüber den Vorjahren verbessert. Die Freilassung des Internetaktivisten und Google-Managers Val Ghonim gibt den Protesten in Ägypten neue Kraft. In einem emotionalen Fernsehinterview berichtete Ghonim von seinen 12 Tagen im Gefängnis. Viele Ägypter schlossen sich daraufhin erstmals der Protestbewegung an. Gestern haben in Kairo erneut mehrere 100'000 Menschen für ein Ende des Mubarak-Regimes demonstriert. Im Gegenzug verschärfte Vizepräsident Omar Suleiman den Ton und erklärte, die Regierung werde die Proteste nicht mehr lange hinnehmen. Es werde kein Ende des Regimes und keinen sofortigen Abgang von Präsident Mubarak geben, erklärte Suleiman gemäß der Nachrichtenagentur MENA. Die Regierung wolle die Forderung der Demonstranten nach demokratischen Reformen umsetzen. Dafür brauche es aber einen Dialog. Man wolle nicht die Polizei gegen die ägyptische Gesellschaft einsetzen. Der Handy-Kabel-Salat hat bald ein Ende. Das von vielen Nutzern herbeigesehnte Universal-Ladegerät kommt nächstens auf den Markt. Der EU-Industriekommissar stellte in Brüssel einen Prototypen des Kabels vor. Damit können Mobiltelefone von 14 verschiedenen Herstellern geladen werden, darunter Apple, Nokia, Motorola oder Sony Ericsson. In den kommenden Wochen sollen die ersten Handys mit der einheitlichen Technik EU-weit auf den Markt kommen. Die EU sieht in der Standardisierung nicht nur einen Service für die Nutzer, sondern auch einen Vorteil für die Umwelt. Das Wetter, es zeigt sich von seiner besten Seite. Heute bleibt der Himmel wolkenlos mit frühlingshaften Temperaturen um 12 Grad. Morgen Donnerstag hat es am Vormittag noch teils Nebelfelder, sonst scheint weiterhin die Sonne bei 10 Grad. Am Freitag ziehen dann wieder Wolken auf und auch am Wochenende bleibt es trüb mit teilweise Regen bei Temperaturen um 7 bis 9 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Als erster Deutschschweizer Kanton will Bern das Sexgewerbe in einem Gesetz regeln. Das neue Gesetz über die Ausübung von Prostitution ist derzeit in der Vernehmlassung. Es zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen der Frauen und Männer im Sexgewerbe zu verbessern. Ein wesentlicher Aspekt aber sei dabei vergessen gegangen, meint die Berner FDP. Nämlich, dass auch Sexarbeiterinnen klagen können, wenn sie bei getaner Arbeit ihren Lohn nicht erhalten. Einzelheiten dazu im folgenden Bericht.
Grundsätzlich ist die FDP mit dem Gesetzesentwurf des Berner Regierungsrates zufrieden. Die Berner Freisinnigen loben das Gesetz über die Ausübung der Prostitution als einen Schritt in die richtige Richtung. Das Gesetz beinhaltet verschiedene Maßnahmen, damit Sexarbeiterinnen nicht ausgebeutet werden können. Ein wichtiger Aspekt aber fand im Gesetz keine Beachtung, meint die FDP. Und zwar, dass Verträge zwischen Sexarbeitenden und ihren Arbeitgebern oder Freiern bis heute nicht rechtsgültig sind. Die Anwältin und Berner FDP-Grossrätin Katrin Zumstein:
Es ist ja nach wie vor so, dass das Bundesgericht davon ausgeht, dass ein Vertrag zwischen einer Prostituierten und einem Freier sittenwidrig ist. Und solange das nicht geändert worden ist auf Stufe Bund, ist es halt so, dass eine Prostituierte ihren Lohn nicht einfordern kann.
Prostitution ist heutzutage zwar legal, aber offiziell gilt sie immer noch als sittenwidrig. Und damit sind Verträge, die zwischen Sexarbeiterinnen und ihren Freiern gemacht werden, ungültig.
Und ich denke, dass es eben gerade von unserer Fraktion her begrüßt werden würde, wenn der Kanton Bern einen mutigen Schritt machen würde und im Gesetz das festhalten würde, dass eben dieser Vertrag ein rechtsgültiger und nicht ein sittenwidriger Vertrag ist. Wir haben heftig diskutiert, ob es geht, weil es ja das Bundesgericht ist, das gesagt hat, eben, dass es ein sittenwidriger Vertrag ist, ob ein kantonales Gesetz dann daran etwas ändern kann. Aber ich denke, es wäre sinnvoll, dass man das auch deutlich sagt, wenn man schon ein neues Gesetz dereinst erlassen wird.
Die Berner FDP verlangt also, dass auch Sexarbeiterinnen das Recht bekommen, ihren Lohn nach getaner Arbeit rechtlich durchzusetzen. Aber würde das dann im Gegenzug nicht bedingen, dass auch Freier nicht erhaltene Leistungen einklagen können? Katrin Zumstein verneint.
Aufgrund der sexuellen Integrität kann eben diese Leistung nicht verlangt werden, weil eine Frau oder ein Mann muss immer noch selbst bestimmen können, ob er oder sie seinen Körper einem anderen zur Verfügung stellt oder nicht. Das ist eben gerade der Unterschied. Also es sind nicht normale Vertragsverhältnisse, aber mit gewissen Bestimmungen kann man auch diesen Vertragsverhältnissen einen Rahmen geben, der dann sinnvoll ist.
Dabei stellt sich die Frage, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll. Sexarbeiterinnen können ja nicht mit jedem einzelnen Freier einen Vertrag unterzeichnen. Katrin Zumstein verweist darauf, dass auch mündliche Verträge rechtsgültig seien. Zudem gehe es der FDP nicht darum, eine Flut von Klagen wegen nicht bezahlten Leistungen auszulösen, sondern es gehe darum, dem Beruf der Sexarbeiterinnen endlich den Stellenwert zu geben, den er verdiene.
Es geht vor allem auch um das Selbstverständnis, dass schon nur die Prostituierte, wenn sie ihrer Arbeit nachkommt, das Recht bekommt, also schon nur das gesellschaftliche Recht. Wenn endlich klar ist, dass das eben nicht ein sittenwidriger Vertrag ist, dann kommen wir einige Schritte weiter, was die Moralvorstellungen anbelangt. Es geht um das Herausholen aus dem Illegalen, weil man ja nach wie vor irgendwo so ein Stück weit den Eindruck hat, ja, Prostitution ist etwas Illegales, aber das ist es eben nicht.
Sagt die Anwältin und Berner FDP-Grossrätin Katrin Zumstein. Das Gesetz über die Ausübung der Prostitution im Kanton Bern ist noch bis Mitte Februar in der Vernehmlassung. Bis dahin können sich Gemeinden, Parteien und Organisationen des Kantons Bern zum Gesetzesvorschlag äußern.
Rabe Info 95,6.
Häuser ohne Kamin und Nordseite, die sich praktisch selber beheizen und eigenen Strom generieren. Solche energieeffizienten Überbauungen liegen im Trend. Sie sind ökologisch und entsprechend dem Zeitgeist. Ob der ganzen Energiedebatte hat das Rabe Info beschlossen, sich eine Minergie-Siedlung genauer anzusehen. Shane McKay ist dafür nach Rietholz bei Solothurn gereist.
In Riedholz bei Solothurn entsteht eine Solarsiedlung. Die Häuser sind in den Hang gebaut und richten sich gegen Süden. Das heißt, es gibt keine Fenster auf der Nordseite. Die Hälfte der Häuser entsprechen dem sogenannten Minergie-P-Standard. Die kleineren Häuser sind einfache Minergie-Häuser. Ich habe mich an einem sonnigen Tag mit Katrin Huber vom Architekturbüro A-Plan zwischen den Häuserreihen getroffen.
Im südlichen Teil der Siedlung sehen wir die Wohnateliers, zwei Gruppen, je 7 Reihenhäuser, kleinere Einheit. Wir haben im Norden der Überbauung 2 Gruppen, je 7 Solarhäuser. Man sieht dem Gebäudetypus gleich an mit der großen Wintergartenverglasung. Die Häuser richten sich nach der Sonne, nach der Energie und dem Licht. Auf beiden Gebäudegruppen sehen wir je eine Photovoltaikanlage. Sie produziert Strom. Man kann in etwa sagen, 25% des Haushaltsstromes wird hier solar produziert. Jede Einheit hat eine eigene solare Warmwasseraufbereitung. Hier kann man in etwa sagen, 70% der Warmwasseraufbereitung geschieht mit der Sonne.
Wenn man hier zwischen dieser Süd- und der Nordseite steht, dann sieht man nebst den Photovoltaikplatten auf den Dächern auch, dass diese Dächer begrünt ist.
Alle Dächer sind extensiv begrünt. Das ist ein Substrat, wo Pflanzensamen eingestreut werden und wo sich ein leuchtend farbiger Teppich bildet. Ein extensives Dach hat eigentlich mehrere Vorteile, dass ein großer Teil der Feuchtigkeit auf dem Dach bleibt und vor allem auch im Sommer unser Haus klimatisch besser dasteht als mit einem Blechdach oder einem Ziegeldach.
Bei unserem Rundgang konzentrieren wir uns auf die auffallenden Minergie-P-Häuser. Die 14 Gebäude sind in einer Reihe gebaut und haben jeweils 3 Stockwerke. Die Häuserfassade besteht aus Wintergärten mit 9 riesigen Fenstern. Diese dienen dazu, die Wärme ins Haus zu bringen. Heute scheint die Sonne. Draußen ist es um die 5 Grad kühl. Im obersten Stock des Solarhauses messen wir im Wintergarten aber satte 48 Grad.
Wir befinden uns jetzt im Herzen unseres bewohnbaren Solarkraftwerks. Die Bewohner haben jetzt die Fenster geschlossen gehalten, weil nach ein paar kalten Tagen wollen sie jetzt möglichst viel Wärme in ihr Solarhaus hineinholen, die Speichermassen wieder laden. Und so haben wir bei diesem dreigeschossigen Wintergarten, der im oberen Bereich relativ schmal ist, haben wir die größte Wärme quasi am Ort versammelt und genau da holen wir sie mit einem sehr einfachen Lüftungssystem ab und bringen sie in alle Wohnräume hinein, so dass das Haus, wenn am Abend die Sonne wieder weggeht, die Wärme eingespeichert hat.
Dass das Haus die Wärme gut speichert, liegt daran, dass die Häuser aus massivem Beton gebaut sind. Jedes Haus hat einen Naturkeller. Weil das Haus in den Hang gebaut ist, sind die Außenwände der Keller direkt am Hang. Die Erde wird lediglich durch eine Betonschicht bedeckt. Und in diesem Naturkeller befindet sich die Lüftung, welche die warme Luft, die durch die Glasfassade entsteht, im ganzen Haus verteilt.
Diese warme Luft, die bewegt sich jetzt entlang von all diesen Betonoberflächen und da findet jetzt ein Ausgleich statt. Also wir laden die Speichermasse mit der Energie der warmen Luft und transportieren dann die kühlere gebrauchte Luft auf der Nordseite des Gebäudes weg. So haben wir auch gewährleistet, dass wir in diesem ganz dichten Gebäude eine Frischluftzufuhr haben, die notwendig ist, dass man darin gut leben kann.
Die Solarsiedlung ist auch so gebaut, dass sich die Häuser im Sommer trotz der riesigen Fensterfassaden nicht überhitzen. Dafür sind verschiedene Systeme eingebaut. Die Lüftung, die warme Luft zirkulieren lässt, kann dies auch mit kalter Luft tun. An den Fassaden sind helle Storen angebracht, welche die Sonneneinstrahlung verhindern können. Und wer will, kann jedes der 9 Fenster öffnen. Kippt man die Fenster bis zur Hälfte, entsteht fast das Gefühl eines offenen Balkons. Die Solarsiedlung nach Minergie-Standard P hat zudem eine spezielle, sehr reduzierte Bauweise. Diese ist kostengünstig und ökologisch, so die Architektin Katrin Huber.
Wir befinden uns hier jetzt gerade im Wohnzimmer. Wir haben einen Zementunterlagsboden, welcher mit einem Steinöl mit Farbpigmentzusätzen gestrichen ist. Die ökologischste Bauweise, das ökologischste Material ist jenes, das man gar nicht einsetzt. Wir haben hier nicht ein FSC-Holz aus Nordeuropa in die Schweiz gefahren, um es dann mit einem giftigen Kleber ins Haus reinzupassen. Wir haben ganz verzichtet darauf und die ganze Bauweise ist vom ästhetischen Gesichtspunkt her darauf ausgerichtet, dass diese brüte Bauweise mit den rohen Betonwänden und auch mit den Stallinnenbauten, diese Treppen, die wir hier sehen, ökologisch gut funktionieren. Wir sehen die inneren Stahlbauarbeiten, das sind rohe Treppen, die einfach mit einem Hartöl eingeölt wurden, weil im Innenraum ist es gar nicht notwendig, diese mehr zu behandeln.
Solche Solarsiedlungen mit verdichteter Bauweise und Minergie-P-Standard hat das Büro A-Plan außer im solothurnischen Riedholz auch noch an anderen Orten im Kanton Bern gebaut. Bauland oder Aufträge für solche Projekte zu erhalten und die speziellen Solarhäuser dann auch noch zu verkaufen, sei jedoch schwer, so Katrin Huber.
Viele haben vielleicht ein bisschen Hemmschwellen, funktioniert denn alles? Gerade ein solches Haus mit diesem Wintergartensystem muss natürlich von der thermischen Seite her auch simuliert werden und das ist nicht ganz einfach, ein solches System wirklich bis in die letzten Teile zu betreuen. Und das bedeutet für die Architekten natürlich, der Beruf ist auch Hobby und da ist man eine lange Zeit dran und bleibt auch für unsere Bauherrschaften Ansprechperson über das Bezugsende hinaus. Und das ist für viele wahrscheinlich ein bisschen too much im Moment noch.
Sagt die Architektin Katrin Huber, Spezialistin für Solarsiedlungen. Bilder der Häuser gibt es online. Den Link dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch. Rechts oben auf die Rubrik Rabe Info klicken.
Rabe Info 95,6.
Auf Ende Jahr muss das Kino im Kunstmuseum einen neuen Standort finden. Das Kunstmuseum hat dem Kino gekündigt. Gleichzeitig wurde dem Kino ein massiver Teil der Subventionen der Stadt Bern gestrichen. Die Betreiberinnen wollen allerdings weiter kämpfen, sowohl für bessere finanzielle Bedingungen als auch für ein Weiterbestehen des Kinos an einem neuen Standort. Im Moment stehen die Chancen gut, dass Bern bald ein Kino im Progger erhalten wird. Die Details im Bericht von Michael Spar.
Der Aufschrei in der alternativen Berner Kinolandschaft war groß, als Ende Jahr bekannt wurde, dass die Stadt Bern dem Kino im Kunstmuseum die jährlichen Subventionen von 170.000 Franken um 50.000 kürzen wollte. Zusätzlich wurde dem Kino auf Ende Jahr der Standort im Kunstmuseum aufgekündigt. Die Betreiberinnen und Betreiber des Kinos im Kunstmuseum steckten allerdings nicht den Kopf in den Sand. Im Gegenteil, wie es sich für Cinephile gehört, öffneten sie die Augen und schauten für Alternativen. David Fonchala, Vorstandsmitglied des Kinos im Kunstmuseum, ist optimistisch.
Auf der einen Seite setzen wir uns jetzt dafür ein, dass eben die Subventionen nicht gekürzt werden. Wir hatten Gespräche mit Stadtratsmitgliedern und warten jetzt eigentlich die Abstimmung im Stadtrat ab, in der Hoffnung, dass diese eben gegen diese Subventionskürzung sich aussprechen werden. Auf der anderen Seite prüfen wir neue Möglichkeiten, um eine neue Abspielstätte zu kreieren, also dass wir aus dem Kunstmuseum rausgehen, das ist sowieso schon klar. Wir haben auch schon die Kündigung erhalten und wir prüfen jetzt verschiedene Möglichkeiten, um die Vielfalt der Abspielstätten in der Stadt Bern zu erhalten und auch vor allem, um ein starkes Programm Kino weiterhin betreiben zu können.
Unter einem neuen Namen soll dieses Kino weiter bestehen. Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es in Zukunft ein Kino im Progger geben wird. Neben dem Kino im Kunstmuseum bzw. einem Kino im Progger buhlen vier andere alternative Kinos um Publikum. Auch eine der drei großen Kinoketten von Bern betreibt sogenannte Arthouse-Kinos mit Filmen, die nicht dem Hollywood-Mainstream entsprechen. Die Frage stellt sich, ist der Berner Markt nicht schon genug gesättigt? David Fonschala vom Kino im Kunstmuseum widerspricht.
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass es diese Vielfalt braucht und dass es gerade mit dem Kinokunstmuseum, dass wir dort etwas abdecken, was die anderen Abspielstätten nicht unbedingt abdecken, nämlich eben dieses starke Programmkino, das auch Reihen möglich macht, auch dank den Subventionen Einführungen anbietet und Sachen, die kleinere Kinos jetzt vielleicht nicht machen können. Weiter ist es aber sicher so, dass wir das Gespräch suchen im Moment mit den anderen Abspielstätten. Da haben auch schon mehrere Sitzungen im Rahmen des DAC, also das ist das andere Kino, eine Art Dachverband. Also wir sitzen zusammen, das Gespräch, der Dialog findet statt und man ist sicher auch daran interessiert zu prüfen, inwiefern sinnvolle Zusammenarbeit und Synergien genutzt werden können zwischen diesen fünf Abspielstätten.
Gemeinsam veranstalten die fünf Programmkinos Cinematte, Lichtspiel, Kellerkino, Kino der Reitschule und das Kino im Kunstmuseum verschiedene Filmzyklen. Das Problem bleibt aber bestehen, dass Filme aus dem Internet und billige Heimkinoanlagen das Filmvergnügen im traditionellen Kino stark konkurrenzieren. David Fonschala, selber Filmemacher, ist aber davon überzeugt, dass es Auswege gibt.
Ich glaube, man muss wieder der soziale Aspekt oder das Gemeinschaftliche des Kinoerlebnisses in den Vordergrund stellen. Das ist auch etwas, was ich jetzt an allen Filmfestivals miterlebe, dass wenn der Saal wirklich mitlebt und mitmacht, dass das doch ein ganz großes Plus ist, im Gegensatz eben zum Zuhause auf der Großleinwand, die man dann aufgestellt hat, einen Film alleine oder zu zweit zu schauen.
Tatsächlich sind die Berner Filmfestivals, also sogenannte Kino-Events, im Wachstum begriffen. Die Zukunft eines Kinos im Progger, wo große Events stattfinden können, die nicht nur Filmfans anlocken, ist deshalb vielversprechend. Das Kunstmuseum wird also Ende Jahr sein Kino nicht unbedingt auf die Straße setzen, sondern auf die andere Straßenseite, dort, wo der Progger steht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Um 6 Uhr senden wir die Wiederholung und morgen um 11 gibt's wieder die aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info auch als Podcast zu finden auf www.rabe.ch. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spar und Shane McKay. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll. Merci fürs Zuhören. Geniessen den warmen Frühlingstag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.